NDR Info. Echo des Tages.
Mit Andreas Teska, guten Tag. Die Große Koalition in Berlin versucht, Handlungsfähigkeit und Geschlossenheit zu demonstrieren. Dazu auch unser Kommentar. Der Mieterbund fordert mehr sozialen Wohnungsbau und die Kinder- und Jugendärzte warnen vor Übergewicht und früher Smartphone-Nutzung. Mehr zu diesen Themen in der kommenden halben Stunde. Zunächst jedoch an den Golf. Die gute Nachricht zuerst: Das Feuer an Bord des brennenden norwegischen Tankers ist gelöscht. Nun zu den schlechten Nachrichten. Der Weltsicherheitsrat hat beraten über die Angriffe auf gleich zwei zivile Schiffe ohne greifbares Ergebnis. Und während der Iran weiterhin jede Verwicklung in die Zwischenfälle bestreitet, verschärft US-Präsident Trump gegenüber Teheran weiter den Ton. Aus Washington dazu Arthur Landwehr.
Ich glaube, dass es zu früh ist, über ein Abkommen mit Iran überhaupt nur nachzudenken. Die sind nicht bereit und wir sind auch nicht bereit, so Donald Trump in einem Tweet. Fast gleichzeitig präsentierte Außenminister Mike Pompeo Videos, die beweisen sollen, dass Iran hinter den gestrigen Angriffen auf zwei Öltanker steckt. Laut Pompeo zeigen sie ein Boot der iranischen Revolutionären Garden. Männer an Bord würden eine nicht explodierte Mine von einem der Tanker entfernen.
That the Islamic Republic of Iran is responsible for the attacks that occurred in the Gulf of Oman today. This assessment is based on intelligence, the weapons used, the level of expertise needed to execute the operation.
Geheimdienstberichte hätten gezeigt, dass die benutzten Waffen, der Sachverstand und die notwendigen Ressourcen dafür sprechen, dass der Angriff von staatlicher iranischer Seite kam. Vom Iran unterstützte Gruppen, so Pompeo weiter, hätten nicht die Fähigkeit, solche Operationen auszuführen. Präsident Donald Trump mischte sich am Morgen selbst in die Kommunikation dieses Vorfalls ein, in den Kampf um die öffentliche Wahrnehmung, hier in einem Telefoninterview.
Well, Iran did do it, and you know they did it because you saw the...
Iran hat es gemacht. Und Sie wissen, dass Sie es getan haben, weil Sie das Boot gesehen haben. Eine der Minen explodierte nicht und hatte wahrscheinlich überall Iran draufstehen. Der frühere Kommandant der Streitkräfte in der Region, Admiral William Fallon, nannte das Video im Sender NPR überzeugend.
It's very convincing to me. As Secretary Pompeo said, there's quite a bit of circumstantial evidence, but this video pretty much nails it.
Es seien Indizien, aber das Video bringe es schon auf den Punkt. Für Pompeo sind Angriffe auf Öltanker eine klare Bedrohung für den internationalen Frieden und die Sicherheit. Es habe sich hier um nicht provozierte Attacken gehandelt. Den Hinweis, dass sich Iran gegen das Exportverbot für Öl wehren könne, ließ er nicht gelten. Keine Wirtschaftssanktionen würden der Islamischen Republik Iran das Recht geben, unschuldige Zivilisten anzugreifen.
Teheran und Washington überziehen sich gegenseitig mit Vorwürfen. Noch ist es nur ein Krieg der Worte. Doch in aller Welt wächst die Besorgnis, dass die Lage eskalieren könnte, gewollt oder ungewollt. China ruft alle Beteiligten zur Zurückhaltung auf. Zu den Reaktionen in Berlin, Cecilia Reible.
In Berlin löst die Lage am Golf von Oman Besorgnis aus. Es ist 5:05, warnt CDU-Fraktionsvize Johann Wadephul. Die Lage rund um den Konflikt zwischen den USA und dem Iran werde jeden Tag gefährlicher, so der Außenpolitiker im Deutschlandfunk. Und er zieht eine historische Parallele.
Wir haben ja vor einiger Zeit zurückgeblickt auf die Entstehung des Ersten Weltkrieges, wie die Welt schlafwandlerisch in diesen Krieg gekommen ist. Und wir stehen in einer nicht vergleichbaren, aber doch ähnlichen Situationen, dass wir hier jeden Tag zusehen und es wird jeden Tag prekärer. Und man muss sich nicht wundern, wenn jetzt was Militärisches geschieht.
Besorgt über die Angriffe auf die Öltanker zeigt sich auch die Bundesregierung. Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer.
Das sind außerordentlich besorgniserregende Nachrichten. Jede Entwicklung, welche die ohnehin schon angespannte Lage in der Region jetzt noch weiter zuspitzt, gilt es zu vermeiden. Wir dürfen auf keinen Fall in eine Eskalationsspirale hineingeraten.
Wichtig sei es jetzt, die Hintergründe der Vorfälle eingehend zu untersuchen, sagte Demmer. Die Bundesregierung habe aber keine eigenen Erkenntnisse darüber, wer Urheber der Anschläge sein könnte. Die USA hatten den Iran für die Angriffe auf die Schiffe verantwortlich gemacht. Das US-Militär hat inzwischen ein Video veröffentlicht, das die Anschuldigungen beweisen soll. Markus Keim, Sicherheitsexperte der Stiftung Wissenschaft und Politik, hält die Aussagekraft des Videos allerdings für begrenzt, wie er im ZDF sagte.
Man sieht zwar Schiffe, die nebeneinander liegen, etwas wird angebracht oder weggebracht. Aber welche Schiffe es genau sind, zu welchem Zeitpunkt die Bilder aufgenommen worden sind, ist nicht erkennbar. Dementsprechend, glaube ich, die Beweiskraft, auf die die USA setzen, wird nicht so groß sein.
FDP-Fraktionsvize Alexander Graf Lambsdorff mahnt eine lückenlose Aufklärung der Angriffe auf die Tanker an. Als Mitglied des Sicherheitsrats komme Deutschland dabei eine besondere Verantwortung zu, sagte Lambsdorff. Und sein CDU-Kollege Wadefuhl warnt die EU-Staaten vor Untätigkeit. Sie dürften nicht nur um ihre innenpolitischen Probleme kreisen.
Europa, Deutschland muss zur Kenntnis nehmen, dass wir am Rande einer kriegerischen Auseinandersetzung stehen, die, wenn sie geschehen sollte, ihresgleichen suchen würde. Wenn wir uns hier zu sehr mit uns selber in Europa beschäftigen, brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn Probleme, außenpolitische Probleme, sicherheitspolitische Probleme weiter eskalieren.
Politikwissenschaftler Keim meint, die internationale Gemeinschaft habe die Brisanz der Lage erkannt. Er verwies auf die Vermittlungsversuche des japanischen Premiers und die Reise von Außenminister Heiko Maas in den Iran. Das Auswärtige Amt teilte mit, Maas habe am Morgen mit seinem französischen Amtskollegen Jean-Yves Le Drian telefonisch über die Krise am Golf beraten. Auch werde sich der UN-Sicherheitsrat weiter mit dem Thema befassen.
Das Treffen war lange geplant, aber es hat jetzt eine ganz andere Bedeutung erhalten. Die Bundestagsfraktionen von CDU, CSU und SPD haben gemeinsam beraten über die anstehenden Projekte der Großen Koalition. Überschattet aber wurden die Gespräche von Personalfragen auf beiden Seiten. Der SPD ist die Partei- und Fraktionsvorsitzende Nahles abhanden gekommen und die CDU beschäftigt sich seit Tagen mit der Frage, ob Annegret Kramp-Karrenbauer Kanzlerkandidatin wird oder nicht. Vor diesem Hintergrund steht die Frage im Raum, ob die Koalition überhaupt noch lange weiter regiert. Wie die Fraktionen mit dieser Situation umgegangen sind, weiß Achim Wendler.
Wo Telekom, Vodafone und Telefonica fehlen, soll der Staat einspringen. Die weißen Flecken des deutschen Mobilfunknetzes, sie sollen gefärbt werden durch Funkmasten des Bundes. Eine neue Mobilinfrastrukturgesellschaft soll entstehen, laut Beschluss der Fraktionsspitzen von CDU, CSU und SPD. Die Gesellschaft soll Funkmasten dorthin setzen, wo der private Ausbau nicht funktioniert. Für CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt ist das alles andere als selbstverständlich.
Das ist ein neues Kapitel in der Mobilfunkpolitik. Und dass man jetzt unter einer auch geänderten personellen Situation so einen Paradigmenwechsel hinbekommt, das, glaube ich, ist ein ausgesprochen gutes Zeichen.
Eine geänderte personelle Situation. Ja, Andrea Nahles ist weg, alles könnte dadurch schwierig sein. Aber es geht halt auch mit dem Mann, der neben Alexander Dobrindt steht, Rolf Mützenich, der kommissarische Fraktionschef der Sozialdemokraten. Er sagt, es dürfe in Deutschland keinen Bruch geben zwischen gut und weniger gut entwickelten Regionen.
Wir können uns eben nicht alleine auf den Markt verlassen, sondern wir sind der festen Überzeugung, dass der Staat auch hier eingreifen muss, wenn es zu diesen Lücken kommt.
Zukunftsoffensive für eine starke Mobilinfrastruktur ist das Beschlusspapier überschrieben. Es sieht nicht nur staatliche Funkmasten im Niemandsland des Mobilfunks vor, sondern auch mehr Transparenz. Jeder Nutzer soll künftig sehen können, welcher Anbieter wo das beste Netz hat und wo Telefonate besonders oft abbrechen. Beschlossen haben die Fraktionsspitzen der Koalition auch ein Papier zur Pflege. Es ist im Grunde ein Appell an die Regierung, sich zu beeilen mit ihrer konzertierten Aktion Pflege. Da geht es um mehr Pfleger, höhere Löhne, bessere Arbeitsbedingungen. Daran arbeiten derzeit die Bundesminister Spahn, Giffey und Heil. Außerdem beschlossen ein Papier namens Wohlstand für alle. Darin gehe es nicht um kurzfristige Konjunkturpolitik, betont CDU-CSU-Fraktionschef Ralf Brinkhaus.
Was viel, viel wichtiger ist, ist, dass wir die Strukturen setzen müssen. Die Strukturen setzen müssen, dass dieses Land in 10, 15 und 20 Jahren auch noch wettbewerbsfähig ist.
Das Papier listet auf Steuersenkungen, Förderung für strukturschwache Regionen und Klimaschutzstärken sowie eine digitale Verwaltung bis 2022. Soweit die Ergebnisse. Der Sozialdemokrat Mützenich spricht von einer erfolgreichen Klausur.
Ich kann nur sagen, dass wir heute den Korb der Halbzeitbilanz gefüllt haben.
Die spannende Frage ist, wie der Rest der SPD das sieht, wenn die Große Koalition halbzeitbilanziert wird gegen Ende dieses Jahres. Aber sind die Ergebnisse, diese drei Beschlusspapiere, wirklich so ein Erfolg? Nichts Neues zur Grundrente, nichts Neues zum Klimaschutz. Umso stolzer ist der CSU-Politiker Dobrindt auf die Zusammenarbeit an und für sich.
Ich glaube, da ist vielleicht sogar noch der größere Wert auch darinnen, dass es da gelungen ist, gestern und heute zu zeigen, unbedingt der Wille bei allen drei Koalitionsparteien, den Erfolg dieser Koalition zu ermöglichen.
Rolf Mützenich spricht von einer Selbstvergewisserung, dass gutes Regieren sich lohne. Und Ralf Brinkhaus preist die Harmonie der Klausur.
Ja, wir haben Lust darauf, weiterzumachen und gut weiterzumachen. Und das ist das Ergebnis dieser Tagung.
Entscheidungen in der Sache und Schluss mit den Personalspekulationen. Die Große Koalition bekräftigt also ihren Willen, weiterzumachen. Aber ist sie damit schon über den Berg? Hören Sie dazu den Kommentar im Echo des Tages von Efi Seibert.
Harmonie, Gemeinsamkeit, Übereinstimmung, Augenhöhe, Fairness, Verständnis. Das sind lauter Zitate heute aus der Großen Koalition. Es fehlte eigentlich nur noch, dass sich die drei Fraktionschefs der GroKo an den Händen hielten und piep, 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 wir haben uns alle lieb sangen. Noch viel deutlicher konnten sie nicht zeigen, wir haben tief in den Abgrund geschaut und das große Fracksausen bekommen. Wir haben gemerkt, dass wir mit der Art, wie wir miteinander umgehen und wie wir kommunizieren, direkt auf diesen Abgrund zusteuern. Deswegen heute die Kehrtwende. Charmoffensive auf Fraktionsebene. Bei dieser Klausur ging es nicht wirklich um Inhalte. Es gab zwar den Versuch, das ein bisschen zu übertünchen mit drei Arbeitspapieren zu Mobilfunk, Pflege und Wirtschaft. Wer sich diese Papiere aber durchliest, merkt bald, da steht nichts Neues drin. Allenfalls beim Mobilfunk tut sich was. Mit einer neuen bundeseigenen Gesellschaft, die Mobilfunkmasten aufstellen soll. In Gegenden mit großen Funklöchern. Wenn heute allerdings ernsthaft als Erfolg gefeiert wird, dass das Entwicklungsland Deutschland demnächst Funklöcher stopfen will, dann hat das schon fast tragikomische Züge. Ansonsten stehen in den Abschlusspapieren nur bereits bekannte Projekte und Absichtserklärungen. Die kniffligen Themen Grundrente, Klimaschutzgesetz oder Soli-Abschaffung waren wohlweislich gar nicht erst auf den Tisch gekommen. Die Absicht dahinter ist klar. Raus aus der politischen Geisterbahn der letzten Wochen und zeigen, dass die Koalition handlungsfähig ist. Tatsächlich haben die Personalquerelen der letzten Wochen viele Projekte und gemeinsame Gesetzesinitiativen einiger GroKo-Minister überdeckt. Den Partnern der Großen Koalition ist der politische Stil abhanden gekommen. Zumindest daran wurde gestern und heute gefeilt. Der angenehm bedächtige SPD-Interimsfraktionschef Rolf Mützenich sagte dazu, es sind zu viele Brandbeschleuniger unterwegs. Damit hat er recht. Aber Brandlöschen allein reicht nicht. Die Regierungsparteien haben in den letzten Jahren zu viel verschlafen, zu viel Zukunft verspielt. Technisch, umwelt- und verkehrspolitisch und nicht zuletzt gesellschaftlich. Wenn also alle so gern harmonisch, fair, auf Augenhöhe und so weiter zusammen weiter regieren wollen, dann müssen sie ab sofort wesentlich mehr Tempo machen. Sie stehen immer noch sehr nah am Abgrund.
Efi Seibert kommentierte im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Manchmal hilft offenbar nur massiver Druck. Die EU-Kommission hatte die Bundesrepublik erfolgreich verklagt, weil hierzulande zu viel Nitrat ins Grundwasser gelangt. Ursache dafür ist der Einsatz von Dünger in der Landwirtschaft. Um drohende Strafzahlungen zu vermeiden, hat die Bundesregierung jetzt beschlossen, die Regeln für die Landwirte nochmal zu verschärfen. Einzelheiten von Claudia Plass.
Agrar- und Umweltministerium haben monatelang um schärfere Düngeregeln gerungen. Jetzt haben beide Seiten gemeinsame Vorschläge präsentiert. Umweltministerin Svenja Schulze, SPD, spricht von einem guten Kompromiss. Sie sagte dem ARD-Hauptstadtstudio:
Mir war wichtig, dass wir unser Grundwasser schützen, weil wir haben im Moment darin viel zu viel Nitrat und das ist nicht gut für die Artenvielfalt. Das ist aber auch nicht gut für die Menschen.
Von einem fairen Ausgleich zwischen den strengen Grenzwerten der Nitratrichtlinie und den Anforderungen an eine nachhaltige Pflanzenproduktion spricht Agrarministerin Julia Klöckner. Die CDU-Politikerin äußerte sich gestern am Rande eines China-Besuchs.
Insgesamt wird die Düngung in Deutschland damit nachhaltiger, der Gewässerschutz deutlich verbessert, ohne dass die landwirtschaftlichen Betriebe über das erforderliche Maß hinaus eingeschränkt werden.
Die EU-Kommission hatte Deutschland wegen zu hoher Nitratwerte im Grundwasser verklagt und im vergangenen Jahr vor dem Europäischen Gerichtshof Recht bekommen. Die Bundesregierung hatte die Düngeverordnung 2017 schon einmal verschärft, das aber reicht der Kommission nicht aus. Sie forderte Nachbesserungen. Ansonsten drohen hohe Strafzahlungen. Die jetzt vorgelegten Vorschläge sehen vor, dass Landwirte in den sogenannten roten Gebieten mit besonders hohen Nitratwerten 20% weniger düngen, und zwar durchschnittlich pro Betrieb. Außerdem werden in den Gegenden die Zeiten, in denen nicht gedüngt werden darf, um 4 Wochen verlängert. Zu Gewässern müssen größere Abstände eingehalten werden. Ausnahmen gibt es für nachhaltig wirtschaftende Betriebe. Das Agrarministerium kündigte an, die Landwirte bei der Umsetzung der Vorgaben zu unterstützen. Kritik kommt vom Deutschen Bauernverband. Generalsekretär Bernhard Krüsken sagte, die Landwirtschaft wolle das Grundwasser schützen. Er sieht in den Vorschlägen aber ein grundsätzliches Problem.
Weil wir davon ausgegangen sind, dass wir mit der Novellierung 2017 des Düngerechtes hier alle Instrumente in die Hand bekommen haben, um die Gewässerqualität in Ordnung zu bringen und die Problemzonen auszuräumen.
Bereits in der Vergangenheit hatte der Bauernverband gefordert, das veränderte Düngerecht erst einmal wirken zu lassen. Krüsken bemängelt zudem die Vorgabe, pauschal weniger zu düngen. Dies bedeutet eine Abkehr von einer präzisen und bedarfsgerechten Düngung, sagte er. Nicht nur Brüssel, auch die Bundesländer müssen einer Verschärfung der Regeln zustimmen. Der Landwirtschafts- und Umweltminister von Schleswig-Holstein, Jan-Philipp Albrecht, zeigte sich zufrieden, dass sich die Bundesregierung nun einig sei. Aber
das ist allerdings ein Kompromiss, der schon ziemlich mit der heißen Nadel gestrickt ist und bei dem völlig unklar ist, wie die Europäische Union, also die Kommission, am Ende diese Vorschläge bewertet und ob sie ausreichen, nicht nur die Vorgaben der Nitratrichtlinie, sondern auch der Wasserrahmenrichtlinie zu erfüllen.
So der Grünen-Politiker. Auch Umweltministerin Schulze kann nur hoffen.
Ich hoffe sehr, dass die EU-Kommission das anerkennt, was wir jetzt hier an Kompromiss vorlegen und dass sie anerkennt, dass wir eben Nitrat wirklich reduzieren wollen.
Dem Naturschutzbund NABU gehen die Vorschläge nicht weit genug. Die Bundesregierung riskiere nicht nur eine erneute Klage zum Düngerecht, sondern auch ein Verfahren zum Naturschutz, heißt es. Beide Ministerinnen, Klöckner und Schulze, wollen ihre Vorschläge persönlich in Brüssel vorstellen.
Es geht voran. Die Berliner Initiative zur Enteignung großer Wohnungsunternehmen hat die erste Hürde genommen. Sie legte 77.000 Unterschriften vor und erfüllt damit eine Vorgabe auf dem Weg zu einem Volksentscheid. Ob Enteignungen tatsächlich helfen, ist umstritten. Fest steht aber, dass die Lage auf dem Wohnungsmarkt außer Kontrolle zu geraten droht. In Köln tagt der Deutsche Mietertag. Zu Gast die Bundeskanzlerin. Ob sie Vorschläge mitgebracht hat zum Kampf gegen die wachsende Wohnungsnot im Land, weiß Martin Schütz.
Bundeskanzlerin Angela Merkel blieb bei ihrem Auftritt auf dem Deutschen Mietertag sehr allgemein. Konkrete neue zusätzliche Maßnahmen, damit Mieten in Ballungszentren und großen Städten nicht weiter steigen, hat Angela Merkel nicht verkündet. Sie verwies auf das, was die Bundesregierung auf den Weg gebracht hat, wie das Baukindergeld oder die Mietpreisbremse.
Deshalb sage ich ausdrücklich, wir müssen in diesem Gespräch bleiben. Sie müssen die Interessen der Mieterinnen und Mieter vertreten. Und wir werden das Thema Wohnungsbau ganz oben auf der Tagesordnung haben. Und zwar Wohnungsbau, der dem Gemeinwohl sich verpflichtet fühlt.
Wenig konkrete Aussagen also, mit denen der scheidende Vorsitzende des Deutschen Mieterbundes Hans-Georg Rips gerechnet hatte. Er nutzte den Besuch der Kanzlerin, um Kritik zu üben.
Frau Bundeskanzlerin, ich heiße Sie sehr herzlich für den Deutschen Mieterbund hier beim Deutschen Mietertag in Köln willkommen. Und ich habe mir extra den politischen Teil meines Vortrages aufgespart für Ihre Präsenz. Das müssen Sie jetzt ertragen können.
Denn aus Sicht von Hans-Georg Rips fehlt es in der Politik an vielem, damit die Probleme auf dem Wohnungsmarkt gelöst werden. Besonders schmerzlich vermisst er den großen Wurf der Bundesregierung.
Es bleibt oft bei zaghaften Versuchen unzulänglicher Reformansätze. Was insgesamt fehlt, ist ein integriertes Gesamtkonzept, das abgestimmt ist zwischen Bund, Ländern und Gemeinden.
Aber Hans-Georg Rips wurde konkreter. Er formulierte gegenüber der Kanzlerin Maßnahmen, die aus Sicht des Deutschen Mieterbundes helfen könnten, dass die Mieten in Ballungszentren und großen Städten nicht weiter steigen. Mehr geförderter Wohnungsbau, Obergrenzen für Mieten und konsequentes Vorgehen gegen Mietwucher.
Wer überhöhte Mieten fordert, indem er eine Marktsituation ausnutzt, der begeht meines Erachtens wenigstens eine Ordnungswidrigkeit, wenn nicht eine Straftat, und gehört dafür verfolgt und geahndet.
Darauf ging Angela Merkel nicht mit einer konkreten Antwort ein. Für sie ist ihr Besuch auf dem Deutschen Mietertag ein Gesprächsangebot gewesen, damit im Dialog Lösungen gefunden werden können. Denn eines machte sie auch klar. Grundsätzlich sieht sie das Thema Wohnen in einem größeren Kontext.
Wir sind im Grunde in einer Phase, in der Deutschland noch einmal grundlegend erneuert werden muss. Und ich glaube, wir können auch im Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern deutlich machen, dass es Freude machen kann, Deutschland zu erneuern. Aber das setzt voraus, dass wir an alle denken, da gebe ich Ihnen recht. Und da sind die Mieterinnen und Mieter eine wichtige Gruppe.
Der Deutsche Mietertag endet morgen.
Städte und Gemeinden in Deutschland dürfen künftig Waffenverbotszonen einrichten. In solchen Gebieten wäre es dann zum Beispiel untersagt, mit gefährlichen Messern rumzulaufen. Das haben die Innenminister von Bund und Ländern beschlossen auf ihrer Jahrestagung in Kiel. Von dort meldet sich Anna Grusnick.
Bundesinnenminister Horst Seehofer sprach von einer ausgesprochen guten Innenministerkonferenz in einer ausgesprochen positiven Atmosphäre.
Mit sehr vielen und guten Ergebnissen für unsere Bevölkerung. Wenn man bedenkt, wie unterschiedlich zwischenzeitlich die politischen Zusammensetzungen der Landesregierungen und der Bundesregierung ist, ist es geradezu sensationell, wenn praktisch alle Parteien hier direkt oder indirekt am Tisch sitzen.
Auch wenn sich die Minister bemühten, vor allem die Gemeinsamkeiten herauszustellen, bei der Frage der Ausweitung von Abschiebungen nach Afghanistan kamen sie nicht auf einen Nenner. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius von der SPD sagte für seine sogenannten A-Länder:
Afghanistan ist kein Land, dabei bleiben wir von Seiten der A-Seite, in das zum jetzigen Zeitpunkt mit gutem Gewissen unbescholtene Menschen abgeschoben werden können oder gar Familien mit Kindern. Deswegen bleibt es bei der bisherigen Verabredung. Es gibt Bundesländer, die machen das, die schieben darüber hinaus ab. Die A-Länder werden es ziemlich geschlossen weiterhin nicht tun.
Bundesinnenminister Seehofer sagte dazu:
Ich respektiere, dass wir unterschiedliche politische Zusammensetzungen der Parlamente auf Landesebene haben, der Landesregierungen, und dass eine Landesregierung nicht gebunden wird durch etwas, was wir in Berlin beschließen.
Gleichzeitig einigten sich die Minister von Bund und Ländern in Kiel darauf, den Abschiebestopp nach Syrien bis Ende des Jahres zu verlängern. Einig waren sie sich, dass Bund und Länder bei der Bekämpfung von Clankriminalität künftig stärker zusammenarbeiten wollen. Boris Pistorius sagte:
Aber es ist extrem wichtig und richtig und noch wichtiger als früher, dass wir uns künftig besser abstimmen. Und deswegen ist es in der Tat auch ein durchaus wichtiger und historischer Schritt, dass wir in diesem wichtigen Feld von Kriminalitätsbekämpfung uns verabredet haben, noch koordinierter, noch besser koordiniert abgestimmt vorzugehen gegen diese kriminellen Strukturen. Wichtige Punkte dabei sind natürlich ein bundeseinheitliches Lagebild, das gibt es bislang nicht, und eben auch die internationale Zusammenarbeit auf Ebene der Sicherheitsbehörde hier zu verbessern.
Einig sind sich die Minister auch, dass bei der Bekämpfung der Einbruchskriminalität Schutzmaßnahmen künftig stärker als bisher durch die KfW-Bank gefördert werden sollen. Um gefährliche Messerattacken einzudämmen, sollen die Kommunen in Deutschland künftig Waffenverbotszonen einrichten können. Und auch bei diesem Punkt herrschte Einigkeit. Um stärker gegen die Verbreitung von Kinderpornografie vorzugehen, wollen die Minister, dass die Höchststrafe für den Besitz und für die Verbreitung von Kinderpornografie angehoben wird.
Der Unterschied ist gewaltig. Der Unterschied zwischen den Vorschlägen, die der französische Präsident in seinen Reden unterbreitet, und den Ergebnissen, auf die sich die EU dann viele Monate später verständigt, wenn überhaupt. Beispiel: ein eigener Haushalt für die Eurozone. Macron wollte dafür mindestens 100 Milliarden Euro. Verständigt haben sich die EU-Finanzminister in der vergangenen Nacht auf einen Minimalkonsens, bei dem noch dazu viele Fragen offen bleiben. Grund zum Feiern hatten sie trotzdem, wie Stefan Überbach berichtet.
So, ich möchte gern auf Deutsch beginnen für die Hauptsache, und zwar der Geburtstag von Olaf Scholz,
sagt Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire und überreicht seinem deutschen Amtskollegen als Geschenk eine Flasche Rotwein, genauer gesagt einen Bordeaux. Olaf Scholz wird heute nämlich 61 und hat sozusagen in seinen Geburtstag hinein verhandelt, bis morgens um 16:30. Dann war in Sachen Eurozonenbudget immerhin ein Minimalkompromiss unter Dach und Fach, obwohl einige der Beteiligten das natürlich ganz anders sehen und von einem großen Sprung nach vorne sprechen oder sogar von einer Art Revolution.
To me, this is a mini revolution.
It's not just a step, it is a very big jump.
Dass sich der deutsche und der französische Finanzminister demonstrativ zufrieden zeigen, liegt auf der Hand. Schließlich werben sie schon seit längerem um Unterstützung für ihren gemeinsamen Vorschlag und verbuchen es als Erfolg, dass sich jetzt alle zumindest über die Eckpunkte für den neuen Haushalt einig geworden sind. Allerdings ist eine ganze Reihe wichtiger Fragen nach wie vor offen. Zum Beispiel, wo das Geld für das Prestigeprojekt von Frankreichs Präsident Macron herkommt und wofür genau es ausgegeben werden soll.
More work is definitely needed to define the appropriate sources of financing.
Es liegt noch einiges an Arbeit vor uns, um die angemessenen Finanzierungsquellen zu definieren, sagt Euro-Gruppenchef Mario Centeno. Soll heißen, Wirklich weitergekommen sind wir eigentlich nicht. Das gilt auch für die Frage, wie groß der neue Extrahaushalt für die 19-Euro-Länder denn überhaupt sein soll. Dreistellige Milliardenbeträge, wie sie Macron vorgeschlagen hatte, wird es jedenfalls nicht geben. Im Gespräch sind etwa 17 Milliarden Euro, verteilt auf 7 Jahre. Für Bruno Le Maire ist das aber kein Problem.
Size at the beginning is not of the essence. The solidity of the basis is of the essence.
Die Größe des Budgets ist zum Staat nicht das Wichtigste. Entscheidend ist die Grundlage. Dazu gehört nach Lesart des französischen Finanzministers, dass die 19-Euro-Länder ab jetzt ihre Wirtschaftspolitik miteinander koordinieren oder wenigstens damit anfangen. Denn der neue Geldtopf soll dabei helfen, mit Reformen und Investitionen die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern und für vergleichbare wirtschaftliche Verhältnisse in der Eurozone zu sorgen. EU-Währungskommissar Pierre Moscovici ist zwar mit den Fortschritten insgesamt unzufrieden, vor allem weil bei der geplanten europäischen Einlagensicherung für Sparguthaben nichts vorangeht. Moscovici sagt aber auch, mehr war angesichts der großen politischen Differenzen einfach nicht drin.
Let's not underestimate the symbolic importance of.
Wir sollten die symbolische Bedeutung nicht unterschätzen, auch wenn unsere Arbeit noch nicht vorbei ist. Aber wir dürfen jetzt nicht enttäuscht sein. Die Grünen im Europaparlament sehen das ganz anders. Sie sprechen von einer verpassten Chance.
Glotze und Smartphone statt Fahrrad und Fußball. In Deutschland leiden fast 2 Millionen Kinder an Übergewicht. Darauf hat der Verband der Kinder- und Jugendärzte heute aus Anlass seiner Jahreskonferenz hingewiesen. Und er hat Politik und Eltern dazu aufgefordert, Konsequenzen zu ziehen. Freiwillige Selbstverpflichtungen, wie sie etwa Landwirtschaftsministerin Klöckner plane, reichen dabei nach Ansicht der Mediziner nicht aus. Mehr dazu von Caroline Düller.
Es kann so einfach sein. Smartphone oder Tablet hinstellen, Trickfilm anmachen und die Kinder sind zum Beispiel im Restaurant beschäftigt. Solche Szenen sehe er immer öfter, sagt Klaus-Michael Keller von der Deutschen Klinik für Diagnostik in Wiesbaden. Seine Reaktion, wenn Eltern das machen? Irgendwas zwischen besorgt und wütend. Denn die möglichen Folgen für die Kinder seien heftig.
Je früher die Kinder mit Bildschirmen, also Fernsehen, Laptop, in Kontakt kommen, desto größere Entwicklungsprobleme haben die in der motorischen Entwicklung, in der Sprachentwicklung, in der Empathie und eben auch Störungen in Richtung Beziehungsfähigkeit und ADHS.
Kellers Forderung deshalb klipp und klar, kein Bildschirm unter 2. Und die Empfehlung, Kindern erst ab der 8. Klasse ein Smartphone zu geben. Und das, so Keller, habe nichts damit zu tun, Kinder in ihrem Recht auf digitale Teilhabe einzuschränken. Um Teilhabe und Entwicklung geht es den Ärzten am Wochenende auch in einem anderen Punkt. Nämlich bei der Frage, welche besonderen Bedürfnisse Kinder mit Migrationsgeschichte haben, um sich gut entwickeln zu können. Jedes dritte Grundschulkind komme heute aus einer Einwandererfamilie. Entwicklung heißt aus Sicht der Ärzte aber nicht nur, medizinisch gesund zu sein. Ihnen geht es auch um interkulturelle Bildung. Und vor allem darum, dass die Kinder von Anfang an Deutsch lernen, so Klaus-Michael Keller. Und nicht etwa erst ab der Grundschule.
Wenn Kinder vor dieser Zeit zum Beispiel zum Arzt müssen, wegen einer chronischen Erkrankung, Rheuma zum Beispiel, und sie können mit dem Kind gar nicht kommunizieren, weil sie eben Türkisch jetzt nicht können, dass wir dann eben große Probleme haben in Ängsten und in Akzeptanz. Und natürlich, in vielen Praxen werden auch medizinische Fachangestellte eingestellt, die halt verschiedene Sprachherkünfte oder kulturelle Herkünfte haben. Die können natürlich dann sehr helfen im Umgang mit den Familien.
Diese Themen werden die Ärzte auf ihrem Kongress am Wochenende beschäftigen. Ein paar politische Entscheidungen beschäftigen sie schon seit einiger Zeit. Zum Beispiel die nationale Reduktions- und Innovationsstrategie von Bundesernährungsministerin Julia Klöckner, CDU. Bis zu 20% weniger Zucker in verschiedenen Fertiglebensmitteln für Kinder bis 2025. Dazu weitere Maßnahmen für weniger Fett und Salz. Das ist das Ziel der Strategie. Die Lebensmittelindustrie hat sich verpflichtet, Ideen zu entwickeln, das zu erreichen. Verbandspräsident Thomas Fischbach hat dazu eine ziemlich deutliche Meinung.
Entschuldigung, das sind Witze in Tüten. Bis 2025, das sind ja immerhin noch 6 Jahre, soll dieses Mini-Ziel erreicht werden. Das reicht uns einfach nicht. Wir haben jetzt gerade Mitte Juni, am 12. Juni, eine Expertise raus unter Federführung der Ludwig-Maximilian-Universität in München, die einfach mal geschaut haben, welche Mechanismen würden denn helfen, tatsächlich das Ziel zu erreichen. Selbstverpflichtung klappt nicht.
Nach Zahlen des Robert-Koch-Instituts von März 2018 sind gut 15% der Kinder und Jugendlichen in Deutschland übergewichtig oder stark übergewichtig. Was dagegen wirklich helfen würde? Eine klare Kennzeichnung von Inhaltsstoffen und Nährwerten, ein Verkaufsverbot für zuckerhaltige Getränke an Schulen und eine Zuckersteuer, so Verbandspräsident Thomas Fischbach. Und was wohl auch nicht schadet, weg vom Bildschirm und an der frischen Luft bewegen.
Und das war's für heute im Echo des Tages. Ein schönes Wochenende wünscht Ihnen Andreas Teska.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.